DR Power Equipment has given homeowners the power to do more with powerful field and brush mowers capable of clearing acres of grass and brush. Trimmers that deliver up to 5 times more power than any ordinary handheld model. And chippers that turn nuisance brush piles into beneficial mulch. Start doing more this season with equipment from DR Power. Visit drpower.com today and shop the sale.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reden wir über Thüringen. Das ist der Podcast der Thüringer Allgemeinen, Thüringischen Landeszeitung und der Ostthüringer Zeitung. Ihr und sie kennt den Podcast. Wir haben hier in schöner Regelmäßigkeit Politikerinnen und Politiker zu Gast, aber auch Menschen aus der Gesellschaft, die über Thüringen etwas zu erzählen haben und auch bisweilen über den Tellerrand hinausblicken. Einen solchen Gast haben wir heute auch. Ich darf verraten, er ist vor wenigen Monaten 60 Jahre alt geworden. Und kokettiert ganz gerne in letzter Zeit damit, dass er es mit 60 nochmal wissen will, was das genau bedeutet, sagen wir später. Der Mann kam 1990 nach Thüringen und begann als Unternehmensberater seine Karriere im Handwerk. Er hat die PGH des Friseurhandwerks Weimar-Weimarer Land Rudolstadt umgehobelt zu einer GmbH und später zu einer Aktiengesellschaft. Dass das der Beginn seiner unternehmerischen Karriere war, habe ich schon gesagt. Der Mann ist auch Landesvorsitzender der FDP Thüringen, sodass Eingeweihte jetzt schon wissen, um wen es geht. Und das seit November 2015. 2019 hat er einen großen politischen Erfolg gefeiert und hat die FDP wieder in den Thüringer Landtag geführt, um 5 Jahre später einen großen politischen Misserfolg zu feiern und mit Pauken und Trompeten aus selbigen wieder herauszufliegen. Dazwischen ist noch was passiert. Der 5. Februar 2020. Die sogenannte Kemmerich-Wahl, und spätestens jetzt ist der Name gefallen und ihr und sie wisst, dass es sich um Thomas Kemmerich handelt, der heute bei uns ist. Thomas Kemmerich wurde mit Stimmen von CDU und FDP, aber eben auch von der AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt, kündigte wenige Tage später seinen Rücktritt an. Hat er eine Staatskrise ausgelöst oder war das, was um seinen Rücktritt und seine Wahl herum passiert ist, die Staatskrise, und wurde sie von anderen ausgelöst? Darüber streiten bis heute die Gelehrten so ein Stück weit. Und Thomas Kemmerich ist trotzdem nach wie vor als Landesvorsitzender der FDP Thüringen im Amt, will vielleicht Bundesvorsitzender der FDP werden. Das werden wir heute klären. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Thomas Kemmerich.
Vielen Dank für die interessante Einleitung. Auch dazu mein herzlichen Dank.
Herzlich willkommen auch von mir, Elena Vogel. Ich bin Kollegin von Fabian Klaus, dessen Stimme Sie gerade hier schon gehört haben. Herr Kemmerich, wir haben einen neuen Bundeskanzler. Wo jauchzen Sie?
Wir haben einen neuen Bundeskanzler.
Wir haben einen neuen Bundeskanzler.
War ja schon ein spannender Auftakt.
War ein spannender Auftakt. Er wurde erst im zweiten Anlauf gewählt und man kann sagen, dass eigentlich auch Thüringen irgendwie schon Erfahrungen mit mehrfach Wahlen gesammelt hat. Jetzt vielleicht mal ganz direkt gefragt, wie fühlt es sich so an, wenn auch 5 Jahre nach 2020 immer wieder auf diese Kemmerich-Wahl in Bezug genommen wird? Wurde jetzt ja auch.
Ja, mein Nachfolger hat das ja wieder bemüht, den Kemmerich-Effekt herauszuarbeiten. Ich glaube, das spricht vieles dafür, was Herr Klaus auch gerade sagte. Haben wir das wirklich aufgearbeitet? Es kam ja wieder die Formulierung, hat sich wählen lassen mit Stimmen von. Ich kann nur immer wiederholen, haben wir schon ein paar Mal ja gehabt. Ich habe 2 Dinge gemacht an dem Tag. Vor allem erstmal eins, kandidiert. Und danach hast du es wenig im Griff. Wer nun tatsächlich bei mir 45 Stimmen waren, kann ja auch trotzdem einer von SPD oder Grünen dabei gewesen sein. Und ich glaube, wir müssen, das ist ja auch das jetzt in den Nachtagen gekommen ist. Es gab ja nicht nur die Kanzlerwahl, die für mich jetzt historisch war, wegen der zweiten Versuch, sondern es gab ja vor allem eins. Ein einmütiges Zusammenarbeit. Klar, bei einer formalen Frage mit der Linkspartei. Und es gibt den Unvereinbarkeitsbeschluss der Union, den gibt es auch von der FDP, eben weder mit Linkspartei noch mit AfD zusammenzuarbeiten. Und davon halte ich auch eine ganze Menge. Aber jetzt ist die Frage, wie definiert man Zusammenarbeit? Und jetzt ging es da ja sehr konkret im Deutschen Bundestag letzten Dienstag darum, möglichst schnell wieder eine handlungsfähige Regierung zu bekommen. Und man sieht ja die letzten Tage, wie wichtig das war, zumindest außenpolitisch, nämlich, dass wir als Deutschland wieder handlungsfähig sind um die wichtige Frage Krieg, Frieden, Europa zu lösen.
Da habe ich jetzt mal ganz emotional nachgedacht. Also saßen Sie vorm Fernsehen und haben gedacht, ha, jetzt muss er da auch durch, oder was?
Ich saß noch nicht mal vom Fernsehen. Ich habe es per Ticker gelesen. Und klar wurde ja wieder viel bemüht, was passiert im dritten Wahlgang. Es gab ja auch Memes im Internet, wo ich mit dem Sakko überstreifend in Berlin gesichtet worden bin, was natürlich Unsinn ist. Aber das hebt mich nicht an. Das ist nun, vielleicht haben da andere viel mehr Spaß, Interesse dran, das immer wieder zu thematisieren, als ich selber. Also ich habe da mein
leichtes Schmunzeln ist schon in Ihrem Gesicht.
Ja, das ist sowieso. Ich meine, dass eine solche Geschichte von über 5 Jahren Historie immer noch so die Gemüter bewegt, ja, inzwischen zu einem eigenen ständigen Begriff geworden ist. Das ist mehr als ein Schmunzeln und es bringt mich auch die Lage jetzt wahrscheinlich hier zu sitzen, weil wie gesagt, die Frage ist längst nicht geklärt. Die werden wir in den nächsten Jahren auf Bundesebene zu klären haben. Wir merken, wie schwierig das in Thüringen ist und bleibt. Wir sehen das in Sachsen mit einer Minderheitsregierung. Nächstes Jahr in Sachsen-Anhalt können wir jetzt aus den Umfragen lesen, was herauskommt. Also bleibt spannend.
Für die FDP in Thüringen und auch im Bund ist das ja eine luxuriöse Situation. Sie muss sich quasi parlamentarisch darüber gerade keine Gedanken machen. Trotzdem haben Sie gerade was Spannendes gesagt, nämlich die Frage, wie definieren wir Zusammenarbeit? Und haben ja selber gerade, so habe ich das zumindest verstanden, Sie auch ein bisschen froh darüber gezeigt. Wir haben es außenpolitisch gesehen, dass Deutschland eine handlungsfähige Regierung hat. Die ist nur zustande gekommen, weil auch die Linke zugestimmt hat, mit der CDU und anderen den Bundeskanzler dann nochmal zu wählen. Habe ich da so ein bisschen rausgehört, dass gerade in so formellen Fragen auch eine FDP, wenn es nach Thomas Kemmerich geht, sich zur Linken öffnen sollte?
Eben ausdrücklich nein. Mhm. Ich sitze jetzt im Deutschen Bundestag vor 630 Abgeordneten, die alle vom deutschen Volk gewählt worden sind, also erstmal gleiche Rechte haben. Klar muss ich unterschiedlich auf die Personen schauen, aber in dieser formalen Frage, und wir diskutieren ja nun seit Jahr und Tag über die formale Frage, Vizepräsident in einem Parlament oder andere Ausschussvorsitzenden, Richterwahlausschüsse. Und wenn wir nicht aufpassen, sind wir auf diesen Ebenen komplett handlungsunfähig, weil wir uns kasteien, um zu sagen, man kann mit Teilen dieser frei gewählten Abgeordneten nicht arbeiten. Und da gibt es jetzt eine sehr formale Frage und es gibt natürlich inhaltliche Fragen. Und ich bemühe das mal wieder. Wie gehe ich also auch mit selbstbewusstbezogenen Positionen einer freidemokratischen Partei um? Sie sagen leider mit Recht, wir sind zurzeit nicht im Parlament, da kommen wir sicherlich später nochmal drauf zu sprechen, warum. Aber ich sage auch immer ganz bewusst, ich muss im Parlament Dinge aufrufen können. Und damit kommen wir zum Beispiel zum 31. Januar diesen Jahres, wo über das Zustromsbegrenzungsgesetz diskutiert worden ist. Und da haben ein Viertel der Abgeordneten, der damaligen Abgeordneten der FDP, nicht zugestimmt.
Nur mal ganz kurz einordnen, 31. Januar, das war die FDP noch im Bundestag, es war noch nicht gewählt. Das ist diese Sitzung gewesen, als Friedrich Merz CDU-Politik, so wie hat er es gesagt, zur Abstimmung gestellt hat. Und dann war eben die Frage, wer stimmt zu, wer stimmt nicht zu. Gab eine Riesendiskussion auch innerhalb der FDP. Ne?
Und ich hielt die eben für falsch geführt, weil es ging ja um den Antrag der CDU, über eine Frage, die wir auch sehr nach vorne gestellt haben im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf, eben illegale Migration insbesondere ja einzuschränken bis einzudämmen. Und dass man da sagt, ich stimme einem CDU-Antrag nicht zu, nur weil die AfD droht zuzustimmen, das halte ich für politisch falsch. Und das bringt uns in eine Sackgasse. Und das war auch eben mein Einwurf, dass man bei solchen Fragen über die Sache zu diskutieren hat und nicht darauf schielt, wer stimmt mit wem. Weil das wird in den Parlamentskonstellationen, wie wir sie zurzeit erleben und in Zukunft wahrscheinlich weiter erleben werden, führt das eben nicht zur Lösung der Probleme, die Leute draußen spüren, dass wir sie haben und diese auch einfordern, dass wir sie lösen.
Aber im Umkehrschluss heißt das natürlich auch, ich will nochmal ganz kurz auf diesen parlamentarischen Betrieb rumreiten. Sie sagen, man diskutiert über die Sache, dann kann so eine Sache eben auch mit der Linken zustande kommen. Ich habe einen Thomas Kemmerich oder wir haben einen Thomas Kemmerich ja im Wahlkampf erlebt, der ganz kategorisch immer gesagt hat, nur SPD, CDU, FDP, das ist die einzige Alternative. Wir haben gerade schon die Ministerpräsidentenwahl 2020 angesprochen. Wenn das jetzt alles mal zusammenzieht, sind jetzt seit 10 Jahren Landesvorsitzender. Wie nachhaltig haben Sie Ihrer Partei in Thüringen eigentlich geschadet mit all diesen Dingen, die ich gerade so angesprochen habe?
Also wir können hierüber gerne einschätzen, wie ich die Partei bewegt habe, nicht bewegt habe. Wenn Sie von Schaden sprechen, das haben Sie in der Anmoderation ja auch gesagt. Also ich habe schon gar nicht gefeiert, dass wir rausgeflogen sind, Und ich glaube auch, dass die Thüringer FDP wenig für die 1,1% des damaligen Landtagswahlkampfs konnte. Wir sind halt insgesamt in Betrachtung der Wähler unter die Räder gekommen. Wir haben die Zahlen von der Bundestagswahl leichter abzulesen. Wir sind von 11,4% auf 4,3% gefallen. Und da leidet jede Landespartei mit runter. Ich bringe in Erinnerung, dass zum gleichen Tag eine Landtagswahl in Sachsen war. Da haben die Kollegen leider nur mit 0,8 abgeschnitten. 3 Wochen später in Brandenburg waren auch 0,8. Also ich sage mal, wir hatten als Landespartei keine Chance. Und wir sehen das bei den Umfragen jetzt auch. Wir kommen nur auf die Füße, und das meine ich auch für die Bundespartei, wenn wir uns personell wie innerlich klar erneuern. Und erneuern heißt nicht nur zu sagen, ich muss einfach neue Köpfe nach vorne stellen, sondern heißt, ich muss auch ernst nehmen, was die Wähler bewogen hat, uns diesmal nicht zu wählen. Das war übrigens ein Geheimnis von Christian
Lindner. Ganz kurz, sprechen wir gleich drüber. Ja. Ernst nehmen, was die Wähler bewogen hat, die FDP nicht zu wählen. Aber Sie haben ja die neuen Köpfe jetzt angesprochen. Selber damit kokettiert, möglicherweise FDP-Bundesvorsitzender werden zu wollen. Jetzt zeichnen wir am Montag vor dem Bundesparteitag diesen Podcast auf, der noch vor dem Bundesparteitag auch ausgestrahlt wird. Herr Kemmerich, was ist denn jetzt? Treten Sie an oder treten Sie nicht an?
Ich denke nicht, dass ich antreten werde.
Sie denken nicht oder Sie treten nicht an?
Ich trete. Ja, das werde ich mir immer entscheiden, wenn die Wahl ansteht. So ist das nun mal in Parlamenten, dass ich das misst, oder in diesen Gremien. Ich kann mir das bis zur letzten Minute ausmalen. Ich bin ab Donnerstag in Berlin. Da trifft man auf die große Schar der über 660 Delegierten für den Bundesparteitag der FDP. Und da werde ich die letzten Gespräche führen. Aber wenn Sie mich nach einer Wahrscheinlichkeit fragen, und so ehrlich muss ich heute sein, dann ist die eher geringer als größer, wenn ich mal 4 Wochen zurückdenke.
Also warum treten Sie nicht an?
Ich glaube, dass ich habe keine Angst, diese Wahl nicht erfolgreich gestalten zu können. Man muss immer damit rechnen, auch zu verlieren. Aber ich möchte es auch nicht mit Sack und Krach verlieren. Also es muss schon mit einem vernünftigen Ergebnis herausgehen. Und ich denke mal,
treten Sie nicht an, weil Sie Angst davor haben, dass Sie eine hohe Wahlniederlage einfahren können?
Ich habe keine Angst davor, aber ich bin sicher, und das muss ich mir da nicht abholen.
Das heißt aber, dass das eine, ich meine, wenn man sich jetzt mal die Landkarte anguckt, nimmt die FDP, dann weiß jeder, der ein bisschen rechnet, dass natürlich die FDP in den neuen Bundesländern, naja, vielleicht gerade so viel Delegierte stellt wie die FDP in NRW, und dass die NRW-FDP jetzt vielleicht nicht der größte Kemmerich-Fan ist. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, was ich jetzt hier verrate.
Sehr realistisch eingeschätzt. Leider haben wir noch nicht mal 2/3 der Delegierten im Vergleich zu NRW.
Sie haben ja auch mal gesagt, Sie würden nur antreten, wenn so jemand wie Frau Strack-Zimmermann als Bundesvorsitzende kandidieren würde. Sie den Eindruck hätten, die FDP würde weiter nach links rücken. Ist denn Christian Dürr, der jetzt ganz offenbar aussichtsreiche Chancen hat, Bundesvorsitzender zu werden, jemand, wo Sie sagen, gegen den würde ich nicht antreten, weil der trifft genau den Kern, den ich auch sehe oder den Sie als Thomas Kemmerich auch sehen, um die FDP neu aufzustellen mit dem Programm, was er jetzt auch vorgelegt hat? Der war groß, so viel zum Werbeblock bei den Kollegen der Zentralredaktion in Berlin im Interview, hat da auch über eine Öffnung geredet zur AfD, hat über Sachthemen geredet, die man gemeinsam abstimmen sollte und so weiter. Ist das das, was genau auch den Kern trifft, wo Thomas Kemmerich sagt, so kommen wir wieder auf die Füße?
Das ist mir inhaltlich noch zu wenig, was Christian Dürr sagt, aber Christian Dürr ist, also erstmal die Kritik vorne weggeschoben, er ist natürlich sehr das Gesicht der Ampel, aber das war auch sein Job, gerade in den letzten Monaten hat er sehr oft noch die Ampel verteidigt. Das belastet ihn auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite weiß ich, und ich kenne ihn aus meiner Zeit im Deutschen Bundestag, ist auch jemand, der versteht, verschiedene Gruppen zusammenzuführen. Und ich sage mal, bei einer Partei, die bei 4% roundabout steht, ist ja auch sehr wichtig, dass wir innerhalb der Partei, aber außerhalb der Partei, Leute wieder motivieren, sich für die Partei zu engagieren und letztlich auch sie zu wählen. Inhaltlich ist mir das noch zu wenig. Mir fehlt.
Was fehlt?
Mir fehlt der radikale Punkt, der den Unterschied ausmacht. Warum sollte ich einen Liberalen wählen versus alle anderen Parteien? Und ich sehe den, dass wir sonst nur im politischen Angebot haben, Kollektivisten der linken oder der rechten Seite. Wir haben Ethaisten, wir haben Staatsgläubige, auch tief in die CDU hinein. Und in der Vehemenz, wie die Freien Demokraten, zumindest unter dem, was ich mir vorstelle, unter Scheel, Genscher, Guido Westerwelle, Otto Graf Lambsdorff, die Freiheit verteidigt haben. Die Freiheit, den eigenen Lebensentwurf zu schreiben, die Freiheit, den Lebens zu gestalten und letztlich auch die unternehmerische Freiheit versus dem Staat. Also den Staat bitte auch zurückzudrängen, wo er mir viel zu stark geworden ist in der Gestaltung meines Lebens. Und da geht es nicht um die Petitessen, wie viel Eier esse ich, wie viel Fleisch, sondern das geht ja weiter in viele, viele Formen der Lebensgestaltung. Und auf der anderen Seite ist der Staat viel, viel zu schwach bei den Dingen, wo er stärker sein muss.
Wir müssen Bildung, ganz kurz einhaken, wie viel Eier essen, wie viel Fleisch. Das ist ja irgendwie jetzt so eine populistische Einordnung von Ihnen. Wollte ja niemand beschränken, ne? Also nur ganz kurz, um das einzuordnen. Fabian, du hattest noch.
Ich meine schon verdammt ernst, die Grünen, wenn sie sagen, so, ich weiß, haben sie vielleicht auch gelesen, ne? Hunde dürfen sich auch noch vegan ernähren, weil das Klima darunter leidet. Also es gibt Leute, die meinen das ernst. Ne? Und
ich glaube nicht, dass die Grünen das tatsächlich
antragen. Ja, denen traue ich schon einiges zu.
Ich glaube, wenn man das sagt, es wird wahrscheinlich Leute geben, die das ernst nehmen. Muss man aber, glaube ich, dann eben auch einordnen, dass sie dafür wahrscheinlich derzeit keine gesellschaftliche Mehrheit haben. Insofern würde ich sagen, auf der Bucketlist der Top 10 Probleme, die wir in Deutschland zu lösen haben, steht das auch bei denen, die im Bundestag eine Mehrheit haben, gerade nicht. Aber was mir gerade bei dem, was Sie so schön gesagt haben, radikale Forderung und so weiter, wir haben das gerade gehört. Ist das eigentlich das Programm Ihrer neuen Partei, die Sie demnächst gründen? Damit haben Sie ja auch mal kokettiert.
Ich habe immer mal, und ich weiß, Sie hören mir besser zu, Herr Klaus, immer natürlich über Ultima Ratio gesprochen. Ne? Ultima Ratio war auch zu sagen, okay, ich schließe nicht aus, für den Bundesvorsitz zu kandidieren. Warum sollte ich das auch? Und wenn sich eine FDP eben kein USP, also keine Unix, also kein Alleinstellungsmerkmal wieder erarbeitet und wir bei den Umfragen weiter dahin dümpeln, gibt es natürlich, und das ist nicht nur Thomas Kemmerich, gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen, dann müssen wir eben uns neu erfinden. Und das halt vielleicht auch mit neuem Kleid, mit neuem Namen. Und da will ich genauso nicht ausschließen, da mich dran zu beteiligen. Aber eins wird nicht passieren, Thomas Kemmerich gründet alleine keine neue Partei. Aber
die TKP, die Thomas-Kemmerich-Partei.
Ja, hat es ja alles schon gegeben mit den Schwierigkeiten. Aber ich hoffe, Sie entnehmen meinen Worten, wie sehr ich weiter für die liberale Idee brenne. Und trotz meiner 60 Jahre weiter auch... Mit 66 beginnt das ja scheinbar erst das neue Leben, auch weiter dafür kämpfen werde, dass der Liberalismus auch in politischer Form eine Basis hat und als Alternative in dem Parteiensystem auch weiter sichtbar ist oder wieder sichtbar wird.
Und trotzdem muss man ja sagen, also natürlich, ich höre Ihnen deutlich besser zu, als ich das manchmal vorgebe zu tun. Sie haben natürlich immer gesagt, eine Ultima Ratio, aber es gibt natürlich auch Parteifreundinnen und Freunde, das heißt ja, glaube ich, so in der FDP, die eben auch nur hören, Thomas Kemmerich will kokettiert damit, eine neue Partei zu gründen. Und auch selbst wenn es Ultima Ratio ist, ist es ja ein Kokettieren damit. Wie ist denn das bei Ihren eigenen Leuten angekommen in Thüringen? Diese Nachricht, die damals, glaube ich, die Kollegen von Table als erstes, von Table Media als erstes verbreitet haben.
Ja, die Leute, die mir kritisch gegenüberstehen, haben einen weiteren Anlass gefunden, diese Kritik zu erneuern und zu vertiefen. Und die Leute, die eher auf meiner Seite stehen, wir haben auch, ich glaube, mal kurz über den Parteitag gesprochen, der vor wenigen Wochen war, es läuft immer 70-30 aus und da bin ich auch ganz entspannt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir durchaus mit Forderungen und mit Punkten auch polarisieren, auch herausfordern, weil Sie sagen, die Bucketlist der 10 wichtigsten Punkte in Deutschland, die hat natürlich wirklich ganz andere Probleme. Aber wie lösen wir denn tatsächlich das Migrationsproblem? Wie gehen wir mit illegaler Migration vor? Wie schützen wir die Schengener Grenzen versus aber auch dem Wunsch der Menschen, dass die innere Sicherheit hier wiederhergestellt wird. Wie kriegen wir den Staat stärker in den Fragen, die er wirklich machen muss? Verschwenden wir Geld oder investieren wir es wirklich in die Infrastruktur der Zukunft dieses Landes? Das sind ja alles Dinge, die nach wie vor ungeklärt sind. Kabinett Merz kommt jetzt so langsam zu laufen. Aber es muss sich auch beweisen, denn wir sehen einen immer stärker werdenden Balken auf einer politischen Seite, die ich in keinster Weise gutieren mag. Und deshalb darum kämpfe ich, dass dieser wieder kleiner wird. Beispiel dänische Sozialdemokratie. Es ist ja machbar.
Jetzt haben wir schon relativ oft heute gerade gehört, dass Sie die FDP auch in Thüringen ganz neu aufstellen wollen. Man kann eigentlich sagen, dass Sie die FDP immer weiter nach rechts schieben. Denken Sie, das wird helfen?
Ich glaube, die Mitte hat sich nach links verschoben. Und wir stehen nach wie vor da, wo wir vorher standen. Und ich würde auch nie...
Sie haben schon radikalere Positionen eingenommen, Herr Kemmerich.
Also wer mich kennt, der weiß, dass ich das nicht getan habe. Also wenn es darum geht, und da kann ich Ihnen ein Interview auch mit Ihrem Haus geben aus dem Jahre 2015, wo wir die erste Welle, erkennbare Welle hatten. Damals habe ich schon gefordert, schützt die europäischen Außengrenzen, die Schengen-Grenzen, stärkt Frontex. Das ist jetzt fast 10 Jahre her, das war im Oktober 2015. Damals war ich mit der gleichlautenden Forderung noch viel radikaler. Ich halte sie aber nach wie vor für sehr richtig und tageswichtig. Weil es kann nicht nur bestraft werden, wer falsch parkt oder falsch ohne Ticket mit dem Zug fährt. Man darf auch nicht illegal nach Deutschland einreisen, geht nach Amerika auch nicht. Also
aber auch andere inhaltliche Felder sind jetzt dazugekommen. Sie wollen den Rundfunk abschaffen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem in dieser Form nicht sanierungsfähig ist, nicht reformfähig ist. Und deshalb sollte man es in dieser Form abschaffen. Es gibt einen öffentlichen Auftrag, den wir erwarten vom öffentlichen Rundfunk. Es gibt Modelle von Herrn Professor Haukamp, der sagt, okay, wir schreiben das dann öffentlich aus. Und da kann sich zum Beispiel auch Funke Medien dann bewerben. Und ich glaube, das wäre für alle erfrischend, eben auch solche Dinge nicht mehr zu sehen, wie wir jetzt ja auch in Reportagen von Journalisten des ZDFs gesehen haben, die sagen, okay, ich mache das nicht mehr mit. Und gerade wenn ich so Wahlforen gesehen habe in ARD, ZDF, wo gecastete Zuschauer vorgefertigte Fragen an die Position der Politiker gerichtet haben und es war erkennbar ein gecasteter Mensch, da haben wir so viel Glaubwürdigkeit im politischen System verspielt, was nur wieder einem genützt hat, nämlich der Partei, die sich bei der Bundestagswahl
verdoppelt. Aber ganz kurz, also ich glaube, ja, dieses Thema mit den Sendungen im Wahlkampf und so weiter und auch mit den Talkshows, die wir ja allabendlich überall sehen können, das gibt's ja, also die mit Publikum gibt's ja seit Corona immer weniger. Natürlich gucken die vorher mal, wer da bei ihnen im Studio sitzt, aber die dürfen doch trotzdem ihre Frage stellen. Also jetzt nehme ich mal das Politformat aus Erfurt vom Öffentlich-Rechtlichen. Da wird keinem Zuschauer die Frage verboten. Das hat es noch nicht gegeben. Ich habe das extra mal auch mal nachgefragt bei den Kolleginnen und Kollegen dort. Die sagen, nee, natürlich stellen die ihre Fragen.
Aber haben Sie das auch mal hinterfragt bei den Formaten von ARD und ZDF? Bei den Formaten, wo erkennbar im Berliner Format fast ausschließlich Studenten der eher linken Universitäten, die im Publikum waren und durch Klatschen den Eindruck erweckt haben, dass die eine Meinung beliebter war als die andere. Das war ein Format, wo Christian Lindner versus Vertreter der Linkspartei und der Grünen Partei.
Also haben Sie eine schlechte Erfahrung gemacht und würden jetzt sagen, deswegen, wir lassen keine Kritik zu, es wurde an der falschen Stelle geklatscht, deswegen wollen wir das jetzt weghaben.
Also über den öffentlichen Rundfunk können wir wahrscheinlich sehr, sehr lange reden.
Eine eigene Sendung machen.
Ja, ja, ohne Problem. Es gab ja letztens das Format Klar von der jungen Kollegin vom Bayerischen Rundfunk, was ich sehr ausreichend war und Sie werden auch gelesen haben, was ist die junge Dame angegangen worden aus Kollegenkreisen und sie hat auch nur dargestellt, wie es zum Thema Migration funktioniert, hat den Vater interviewt von einem tragisch ums Leben gekommenen jungen Mädchen und ich glaube, das ist wichtig und nochmals, geht mir nicht darum zu sagen, ich will nur noch vom komplett abschaffen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, nur die Strukturen, wenn der RBB, die wir heute sehen, Pensionslasten, vielerlei Dinge, ob das reformierbar ist.
Aber die Ursprungsforderung im Leitantrag zum Parteitag lautete schon abschaffen.
In dieser Form, ja.
Das heißt also, kein Leitantrag findet sich so in einem Grundsatzprogramm wieder, wie er reingekommen ist.
Gut, vieles bringe ich auch in die Diskussion erstmal rein, um zu diskutieren. Das halte ich jetzt gerade in dieser Frage auch für wichtig. Und es soll ja auch Diskussionen anstehen. Und ich sage mal, eine Partei, die von 11 auf 4 gefallen ist und auf 11 zurückkommen will, die muss auch gesellschaftliche Diskussionen mal positiv radikal ansprechen. Also mal wirklich von neuem denken, von vorne denken. Und das heißt eben auch, wenn ich heute öffentlich-rechtlichen Rundfunk neu zu definieren, zu erfinden hätte, wie würde ich ihn aufstellen? Und die Frage stellen wir an vielen, vielen Stellen, um zu sagen, okay, wie kommen wir wirklich zu guten Lösungen, die zukunftsfähig sind?
Kommen wir mal weg vom ÖRR. Sie haben auch die Abschaffung des, in Anführungszeichen, staatlich geförderten Denunziantentums gefordert. Alles irgendwie Sachen, die Ihre Partei weiter nach rechts rückt. Und dann nochmal die Anfangsfrage, denken Sie, das wird Ihnen helfen?
Ich bleibe dabei, dass die Mitte sich verschoben hat. Ich habe erfolgreich Jura studiert und habe dann gelernt, dass es keine Systeme neben dem bestehenden System geben darf. Es ist auch ein Verfassungsgrundsatz. Und wenn ich jetzt neben dem Strafrecht Systeme etabliere, die Hate Speech zusammengefasst herausfiltern aus gewissen Foren, aus öffentlichen, nachlesbaren, aus Social Media und wo auch immer, dann halte ich das ausdrücklich für falsch. Und es ist nicht an Leuten, die mit staatlich geförderten Geldern, und ich fand diese 500 Fragen, die CDU, CSU kurz vor Ende des Bundestagswahlkampfs gestellt hat, mehr als zutreffend. Die Antworten haben wir ja nie gesehen, um einfach mal zu sehen, wer bekommt Geld, um Aufgaben zu erfüllen, die Staatsanwaltschaft, Gerichte zu erfüllen haben oder wo sich nicht staatliche Organisationen aufschwingen, eben da Richter über Handeln zu sein. Und ich finde das schon sehr bedrohlich. Ich meine, man muss eine Menge aushalten. Ich habe eine Menge ausgehalten, aber es wird mit zweierlei Maß gemessen. Und ich finde diese Angelegenheit, um denjenigen, der Herrn Habeck mal mit dem Wort Kopf tituliert habe, finde ich schon sehr bemerkenswert. Also ich habe mehr aushalten müssen und ich will das auch keinem zumuten oder nachempfinden lassen. Aber wir regen uns bei manchen Dingen überhaupt nicht auf. Aber wir regen uns irre auf, wenn Herr Habeck eine Fähre nicht verlassen kann, weil durchaus damals sehr auf der Zinne befindliche Bauern sagen, okay, wir wollen mal mit dir reden.
Und nur um das nochmal auch an der Stelle zu sagen, ich glaube auch für das, was Sie damals aushalten mussten, 2020, ich sag mal, vor dem das belagerte Privathaus in Weimar, da gibt es ja Bilder, die alle Welt auch kennt, das ist schon auch eingeordnet worden und da ist auch öffentlich aufgeschrien worden an vielen Stellen, dass das so nicht geht und dass das, glaube ich, auch zu weit geht. Was mich an der Stelle einfach mal interessiert, strahlt das auch heute noch bis in den privaten Raum aus?
Also es ist gar nicht lange her, wir haben in Weimar erlebt, da gab es eine Demonstrationssituation Ende April war das. Hm. Der Zug ging wieder an meinem Privathaus vorbei und wenige Tage nach der Landtagswahl hier in Thüringen hatte ich die Antifa vor meiner Haustür, die neben meinem Namen auch die berühmten Schlachtrufe wieder tätigte zur Antifa, was übrigens ja die Linke letztens auch im Deutschen Bundestag wiederholt hat. Mich beeindruckt das wenig, weil ich weiß, dass die Ordnungshüter da sehr gut darauf vorbereitet sind, wir ein sicheres Gefühl haben, aber es ist lange nicht ausgestanden. Also das ist Teil der politischen Auseinandersetzung geworden und das halte ich nicht für gut. Man muss sich in der Sache hart streiten, aber Persönlichkeiten, gerade Privatleben und die Leute im privaten Umfeld, die sind da rauszuhalten.
Um nochmal den Bogen zu spannen, Sie wollten es, vielleicht eine neue Partei gründen, Sie wollten den Bundesvorsitz, vielleicht wollen Sie den haben. Sie haben das mit dem ÖRR gesagt, Sie haben das mit dem Denunziantentum gesagt. Ist das auch eine Sache, um im Gespräch zu bleiben? So kommt mir das nämlich vor. Immer mal wieder so Forderungen reinwerfen, damit man...
Wenn Sie nicht mehr im Gespräch sind, dann sind Sie nicht erkennbar. Und das habe ich eben ja gesagt, muss durchaus bei Forderungen sehr pointiert auftreten, um dem Nachdruck zu verleihen. Und ich sage mal, wenn wir jetzt uns in eine private Situation begeben und diskutieren über die Thematik Schwachkopf, nehmen wir das mal, dann habe ich schon eine große Gruppe von Menschen, die das unerträglich finden, wie dort agiert wird. Mhm. Und da dürfen sich halt Grenzen des menschlichen Miteinanders, des Auseinandersetzens auch nicht verschieben. Und das sehe ich schon an einigen Stellen und das halte ich für, also nicht umsonst wählen die Leute ja so extrem zurzeit. Und wenn ich wieder auf die andere Seite schaue, ich spreche immer nach rechts, wenn ich mal nach links schaue, sitzt eine junge Dame in vielen Formaten und sagt entweder, ich habe Migräne oder ich will den demokratischen Sozialismus einführen, den Kapitalismus niederreißen. Und das finde ich negativ bemerkenswert. Und die Stimmung, die da in der Gesellschaft zurzeit wiederzufinden ist, die will ich auch ein bisschen aufnehmen.
Aber den Weg, den Sie bis jetzt gegangen sind, der hat Sie jetzt ja auch nicht zu einem Erfolg geführt.
Wenn Sie wieder auf die Landtagswahl...
Ich spreche auf die Kommunalwahl, auf die Landtagswahl, auf die Bundestagswahl.
Auf die Europawahl.
Auf die Europawahl. Ich spreche dann vom Bundesvorsitz und auch von der Partei. Es sind alles Sachen, die quasi verfliegen. Und ich erinnere mich an ein Interview, das wir beide geführt haben. Und da habe ich Sie gefragt, Herr Kammerich, wann ist es soweit? Wann wollen Sie den Hut abgeben? Und Sie haben mich quasi lachend angeschaut und gesagt.
Ja, wie jetzt auch wieder.
Wie jetzt auch.
Also wenn die Bundespartei bei 4% steht, dann brauchen Sie in Thüringen nicht erwarten, dieses Ergebnis zu verbessern. Und das können Sie aber Land auf, Land ab nachvollziehen. Und,
aber was muss denn noch kommen, Herr Kammerich? Was muss noch kommen? Sagen Sie es.
Muss vor allen Dingen eins kommen. Ich habe mich diversen Wahlen parteiintern gestellt. Mhm. Und die sind alle wieder 70-30 ausgegangen. Wenn die Partei sagt, wir sind dem Herrn Kämmerich überdrüssig, dann ist es ja was ganz anderes. Aber dafür sind wir eine Partei. Und da haben die Gremien, die Delegierten, die Mitglieder ja letztlich die Entscheidung zu treffen. Sie finden immer wieder jemand, der natürlich einen Schütten Kritik über mich auskippt. Aber da soll man sich auch nicht so leicht ins Boxhorn jagen lassen. Also es folgt immer so einer gewissen Logik zu sagen, einer muss schuld sein, ist ja auch ganz schön. Aber es braucht ja vor allem eins. Es muss einer kommen, der auch eine bessere Idee hat.
Und da ist noch keiner in Sicht.
Man muss sich ja nur melden. Also, wir sind
also der Aufruf hier, wenn jetzt jemand eine bessere Idee hat für die FDP in Thüringen, Herr Kammerich, wäre dankbar für jede Idee, die kommt.
Ich bin für jede Idee dankbar, die uns besser macht. Aber ich glaube, wir haben eine ganze Menge. Und wir haben ja auch einen Antrag gestellt, jetzt auf dem nächsten Bundesparteitag, it's all about Freiheit. Also wir betonen gerade den Punkt der Freiheit, dass die Leute wieder den Eindruck haben, das hat mit Meinungsäußerung zu tun, das hat mit Lebensentscheidungen zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass wenn ich schon in Anführungszeichen Steuern zahle, dass sie vernünftig eingesetzt werden, dass ich innere Äußerung
Sicherheit habe. Warum haben Sie gesagt, in Anführungszeichen Steuern zahle? Was haben Sie, warum in Anführungszeichen?
Ja, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich zahle gerne Steuern, aber ich will nicht, dass sie verschwendet werden. Und das muss man ja auch irgendwo aufnehmen. Und sind wir wieder bei der Thema Migration. Ich will jetzt nicht die Fahrradwege bemühen, das ist eine Petitesse.
Nee, das ist wirklich eine Petitesse.
Aber Bürgergeld und Migrationskosten, das ist schon wichtig. Und wie geht es um die Leistungsgesellschaft oder die Leistungsbereitschaft dieser Gesellschaft? Gehe ich auf 30 Stunden, 4 Tage oder gehe ich auf Fulltime, Arme hochkrempeln?
Da bin ich gespannt, was wir von der FDP noch hören werden, die ja außerparlamentarisch Verantwortung trägt. Und Thomas Kemmerich hat gerade gesagt, it's all about Freiheit. Die Kollegin Elena Vogel und ich, wir nehmen uns jetzt die Freiheit, diesen Podcast an der Stelle abzumoderieren, weil wir all die Dinge besprochen haben, die wir besprechen wollten. Ich sage herzlichen Dank, Thomas Kemmerich, der wahrscheinlich nicht antritt als Bundesvorsitzender, aber eventuell doch. Vielleicht wissen wir es dann am Donnerstag, wenn der Podcast ausgestrahlt wird. Und wir werden uns mit dem Podcast Reden wir über Thüringen wahrscheinlich schon nächste Woche an dieser Stelle wieder hören. Dann mit einem Vertreter aus der Wirtschaft, der auch einiges Überraschendes für Sie und euch bereithalten wird. Ich sage herzlichen Dank und auf Wiedersehen.
Herzlichen Dank.